بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، واقض حاجتنا وحاجة كل محتاج يا رب العالمين، وفرج كرب المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح نساءنا، واحفظ لنا أولادنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، ومع اللقاء الخامس عشر، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Herzlichen und Frieden und Segen sein auf den ewigen Gesandten, unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und seine Gefährten und all denjenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum nächsten Tag. Weil ich das beste Wort ist, das Wort Allah subhanahu wa ta'ala, und die beste Rechtleitung ist dieses Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, verehrte Schwestern, so sehen wir uns wieder zur nächsten Vortragsreihe bezüglich der Biografien bzw. der Auszüge aus dem Leben der Gefährtinnen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so sind wir angekommen beim 15. Vortrag bezüglich dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zala hadithuna mawsulan ma'a al-sawwama al-qawwama حارثة القرآن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما. فيما مضى من لقاءات تحدثنا عن منزلتها وعظيم قدرها، تكلمنا عن زواجها من رسولنا الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم تكلمنا عن هذه المرحلة التي أصرها فيها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بأمر، وكان منها أنها أفشت بعض سر نبيها لأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، فطلقها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم راجعها بأمر الله رب العالمين. وكان سبب المراجعة أنها صوامة قوامة، وهذا هو السبب الأول الذي بينه جبريل عندما جاء بأمر الله لنبيه أن يراجع أمنا حفصة، إنها الصوامة القوامة. السبب الثاني أنها زوجة النبي في الجنة، إنها زوجتك في الجنة، السبب الثالث إكراما وتكريما لأبيها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان هذا ملخص ما سبق، ووعدنا في اللقاء الماضي أن نقف وقفة بين يدي سورة التحريم المتعلقة بهذا الباب، ونستخرج بعض القيم التربوية التي هي سبب في استقرار الحياة الزوجية، وفيها بيان للعلاقات بين الأزواج. فتعالوا بنا إخوتاه نقف أمام هذه الصورة الكريمة، صورة التحريم. هذه الصورة هي صورة مدنية، أي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أسمائها كما قال المفسرون أنها تسمى أيضا صورة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي من أسمائها التحريم ومن أسمائها صورة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصورة الكريمة مقصودها الحث على تقدير التدبير في الأدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع سائر العباد، فهي صورة تركز على باب الأدب، الأدب مع الله عز وجل، والأدب مع رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، والأدب مع سائر العباد، بل وفيها الندب إلى التخلق بالأدب الشرعي وحسن المباشرة، لا سيما لمن شاء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حسن عشرته وكريم صحبته لزوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. فأحيانا يكون الأدب الشرعي مع الزوجات يكون بالرفق واللين، وأحيانا يكون بنوع من الشدة المضبوطة بالقرآن والسنة من باب الإصلاح. فهذا هو مقصود الصورة إذن، أدب مع الله وأدب مع رسوله وأدب مع الخلق، مقصودها بيان النهج النبوي في معاشرة الزوجات، وكيف كان يلين ويرفق، ومتى كان يشتد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفي ذلك تعليم وإرشاد لاستقرار البيت المسلم. هذا عن مقصودها. فماذا عن محور الصورة ككل؟ هذا ما سوف نوضحه بعد أن يترجم المترجم.
Wir sind immer noch, liebe Geschwister, bei der Kurzbiografie von Hafsa, der Tochter des Umar radiallahu anhu. Eine kurze Wiederholung, um an dem anzuknüpfen, wo wir beim letzten Mal stehen geblieben sind. Wir haben darüber gesprochen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich von ihr scheiden gelassen hat, aufgrund dessen, weil sie ein Geheimnis von ihm verraten hat. Wir haben im letzten Unterricht aber auch erwähnt, was diese Geheimnisse sein können, haben aber auch im Unterricht mittendrin erwähnt, dass es keine klare und deutliche Aussage gibt, was im Endeffekt der Grund für diese Scheidung war, beziehungsweise was dieses Geheimnis war, was ja nie offenkundig getan worden ist. Wir haben ebenfalls darüber gesprochen, dass basierend darauf Surat Tahrim, yani das Verbieten, das ist die Sura Nummer 66. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hafsa radiallahu anha als seine Ehefrau wieder zurückgenommen, aufgrund der Offenbarung bzw. eines Befehls Allah subhanahu wa ta'ala, offenbart durch Jibril alaihi salam, indem er ihm gesagt hat, yani, er soll sie wieder zurücknehmen. Und wir haben gesagt, dass es dafür drei Gründe gab. Erstens, weil er ihm gesagt hat, dass sie eine fastende, betende Person ist, yani eine Person der vielen Ibadah zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und zweitens, dass sie die Frau des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam im Paradies sein wird. Und drittens, aufgrund ihres Vaters, yani aufgrund dem Stellenwert von Umar radiallahu anhu, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Befehl unter anderem bekommen, sie wieder als seine Ehefrau zurückzunehmen. Surat al-Tahrim, liebe Geschwister, wird ebenfalls, ist eine Sura Madaniya, yani eine Sura, die offenbart worden ist nach der Hijra des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sie wird ebenfalls Surat al-Nabi Muhammad, yani die Sura des Propheten Muhammad genannt. Die Sura des Propheten Muhammad. Zweck dieser Sura, beziehungsweise wo man sieht, yani, auf welchen Stellenwert, yani, sehr viel Wert gelegt wird in dieser Sura, ist das Benehmen mit Allah subhanahu wa ta'ala, ebenfalls aber auch das Benehmen mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und das Benehmen generell unter den Menschen miteinander. Lasst uns jetzt mal ebenfalls detailliert sehen, was diese Sura, yani, an Verse mit sich bringt, beziehungsweise auf welche Themen diese Sura sehr, sehr stark basiert, um den Menschen diesen Nutzen davon zu geben.
محور هذه السورة أي الموضوع الرئيس الذي تدور حوله السورة ويتفرع من خلال هذا الموضوع موضوعات تتعلق به فيا ترى ما المحور الرئيس لسورة التحريم هذه السورة إخوة تدور حول محور رئيس هذا المحور هو غيرة النساء غيرة النساء وحيلهن لكسب قلب الزوج وإبعاده عن الضرائر وكسب عطفه والاستئثار به ده في حال تعدد الزوجات الزوجة بتحاول دايما تعمل ايه؟ تجعل زوجها لها وحده وتجعل عطفه وحبه لها وحده وهذا طبعا في المرأة هذه الغيرة لابد أن تضبط بالمنهج لأن الغيرة إن أدت إلى ظلم الغير أصبحت من الظلم وتأثم المرأة بها فمثلا كثيرات هؤلاء من النساء التي يقعن في هذه الغيرة الغير مضبوطة بالمنهج فيسبب ذلك عدم استقرار البيوت ويتسبب في كثير من العقبات والمشكلات لذا كان ما كان من أمر أمنا حفصة وأمنا عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم كيف تستقر البيوت وحتى تتعلم المرأة المؤمنة هدي ربها وهدي نبيها فيما يتعلق بهذا الباب العظيم إذن المحور الرئيسي للسورة غيرة النساء وحيل النساء في الاستئثار بقلب الزوج وعطفه وحبه وإبعاد ذلك عن الضرائر حبك يكون لي وحدي بالضبط كده زي المثال اللي في بعض البلاد تقول لزوجها أنا مثل الفريق لا أقبل شريك وهذا مثل فيه من الظلم ما فيه أنا مثل الفريق لا أقبل الشريك معناه أريدك لي وحدي نقول إذن ماذا أبقيت لربك جل جلاله وماذا أبقيت منه لسائر الخلق فله أم وله أب له أخت وله أخ له عائلة ورحم بل له التزامات تجاه هذا الدين من صدقة ونفقة فماذا أبقيت له إذا أردته لك وحدك فهذا من الظلم البين مش حاجة اسمها أنا مثل الفريق لا أقبل الشريك احنا لما جينا ألمانيا عرفنا أن الفريق ممكن يقبل شريك صح؟ يقبل الرز فتحط الآن في الطعام الفريق جنب الرز وما اشتكاش والله الفريق ما اشتكاش ولا شيء خلاص فننتبه لتلك الأمثال التي تبعد عن منهج الله رب العالمين فالمرأة المسلمة حقا هي التي تنضبط في غيرتها وفق تعليم ربها وهدي نبيها ولذلك جاءت سورة التحريم من أجل هذا المقصد العظيم لذلك لا بد أن تتربى نساء المسلمين على تدبر هذه السورة العظيمة سورة التحريم نعم
Allgemeine Ziel bzw. die allgemeine Botschaft, die diese Sura mit sich bringt, ist ein Thema zu verdeutlichen, was yani, ein natürliches Thema ist, aber nichtsdestotrotz ein Thema ist, das im islamischen Rahmen gehalten werden muss. Und zwar die Eifersucht der Frau in Bezug auf ihren Ehemann und die angewandten Tricks dazu, um sein Herz zu erobern und um ihn für sich selbst zu haben. Yani, wir sehen, wie wir in den vergangenen Unterrichten gesprochen haben, die Eifersucht von Hafsa und die Eifersucht von Aisha, möge Allahs Wohlgefallen auf ihn lassen, was sie angewandt haben, um im Endeffekt das Ziel zu erreichen, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam für sich selbst zu haben. Diese Eifersucht, liebe Geschwister, die ist eigentlich ja, Segen und Fluch zugleich. Also diese Eifersucht, wenn sie nicht islamisch gesehen, yani so gehalten wird, wie sie im islamischen Rahmen sein sollte, yani eine gesunde Eifersucht, dann wird sie oftmals eine krankhafte Eifersucht, die in den meisten, wenn nicht sogar in allen Fällen, mehr Schaden mit sich bringt, als sie eigentlich Nutzen mit sich bringt. Yani die Eifersucht, die etwas, yani ein natürliches Gefühl bei der Frau, jetzt nicht nur im Falle der Mehrehe, dass der Mann mehrere Ehefrauen hat, sondern allgemein gesehen, yani dein Ehemann, der ist vielleicht, yani du bist vielleicht als Einzige mit ihm verheiratet, aber trotzdem hat er eine Familie, trotzdem hat er Eltern, trotzdem hat er Geschwister, trotzdem yani, muss er jedem sein Anrecht geben. Und die kranke Eifersucht ist die, wenn die Frau versucht, yani die volle Aufmerksamkeit des Mannes nur auf sich selbst zu richten, yani so, dass er sich um nichts anderes kümmern soll oder darf, ja, sondern ich bin der Mittelpunkt deines Lebens, deine Familie ist mir egal und so weiter und so fort. Das ist die kranke Eifersucht, liebe Geschwister. Die normale Eifersucht, die gesunde Eifersucht, wie wir gesagt haben, ist islamisch gesehen ja nicht legitim. Jedoch, solange sie in diesem Rahmen bleibt, dass sie nicht mehr Schaden mit sich bringt, als sie eigentlich Nutzen mit sich bringt. Wie wir gesagt haben, das ist ein natürliches Gefühl, das bei jeder Frau vorhanden ist. Nur muss es ja nicht im Rahmen gehalten werden, damit wir auch sehen, wie es im Islamischen ist, ja, aus islamischer Sicht, aus der religiösen Sicht, wie die Eifersucht einer Frau sein soll, beziehungsweise sein darf. Und das ist das, worüber Surat Tahrim spricht. Ja, allgemein wird über die Eifersucht gesprochen, aber auch aus diesem Themenbereich werden einzelne Unterthemen dann entnommen. Lasst uns sehen, was diese Unterthemen sind.
Min tadabbur al-Qur'an, an na'lam, anna siwar al-Qur'an al-Karim, fima baynaha, hunak tarabut wathiq, بين السورة وما بعدها وما قبلها. فالسورة السابقة لسورة التحريم هي سورة الطلاق. سورة الطلاق. هل هناك علاقة بين سورة الطلاق وسورة التحريم؟ نعم، علاقة وثيقة. إذا قرأتم آخر آية في سورة الطلاق يقول الله تعالى فيها: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة التحريم أصلا في سر أسره النبي لبعض زوجاته فأخبرت به. فشوف ختام سورة الطلاق: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فلما يكون في سر يعلمه الرب. فجاءت سورة التحريم بهذا الرباط الوثيق بينه وبين سورة الطلاق. أيضا سورة الطلاق تكلمت عن أحكام النساء المتعلقة بالطلاق وبالنفقة وما يتعلق بأحكام الطلاق. فجاءت التحريم لتحذر النساء من أضرار الطلاق. البعض قبل الطلاق قد لا يدري عقبات الطلاق إيش، ماذا بعد الطلاق، ولا يدري إن بيؤدي إلى انكسار زوجة. النبي قال: وكسرها طلاقها. والمرأة عند غضبها لا تدرك أن طلاقها فيه الكسر لها، هي لا تدرك ذلك، فلا تدرك ذلك إلا بعد أن يتلفظ الزوج بالكلمة، وإلا بعد أن يقف هذا البيت عن الاستمرار، بيبقى انكسار. لا تدرك المرأة أن الطلاق يؤدي إلى تشريد الأبناء إن كان هناك أبناء. الابن عندما يربى بعيدا عن أمه أو بعيدا عن أبيه ويربى في ظل مشكلات وعقبات، هذا كله يؤدي إلى تدمير نفسية الطفل وينشأ بعلل وأمراض نفسية، بخلاف الطفل اللي بيربى من أم وأب متفاهمين. فلذا جاءت سورة التحريم للتحذير من هذا، للتحذير من هذا الباب العظيم، باب الطلاق. وكما تعلمون أن أحب الأعمال إلى إبليس هو التفريق بين زوجين، يعني جاء في النص الصحيح أن الشيطان في كل يوم يجلس على عرشه ويجمع ذريته ويقول أيكم يأتيني بعمل أحبه يجلس هنا بجواري، يعني يجلس بجواره على كرسي العرش يعد جنبه، يعني عمل عمل عظيم. فينطلقوا، أنا بسميهم دايما هيئة إضلال العباد، يعني شوفهم لا يتوانون، عندهم هم وجهد عجيب في الإضلال. والعجيب أن كثير من البشر عندهم كسل في نصرة الدين وفي البعد عن وساوس إبليس، يعني هو بيجتهد بذريته لإضلالك. لابد أن تكون جنديا بقى، تقدر إزاي تدافع عن نفسك أمام هذا العدو، والأمر سهل ميسور، الأمر سهل ميسور. افزع إلى الأنس بالله، وتحصن بالله وبذكر الله وبطاعة الله، تعصم من كيده. وده اللي بين القرآن الكريم يخف سورة فصلة، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يبقى إلجأ لربك واستعذ بربك وأكثر من ذكره تحفظ من وساوس إبليس. فالمهم الذرية يبدأ ينطلقون، يأتيه أحدهم فيقول ظللت به حتى فرقت بينه وبين صاحبه. أنا بدلت معاه كده مع الواد أبو صلاح ده اللي قاعد ده لما زعلته من عبد الكريم، قعدت أفكره ببعض المشكلات وكذا وكذا، وهو قاعد في لغة التوانسة قاعد يخمم. بتخمم في إيه ده أخوك يا أبو صلاح؟ حتى وإن فعل ما فعل ده أخوك لا تنسى العلاقة، إنما المؤمنون إخوة. قعدت أخمم وكيف وإزاي؟ دبت الفرقة. شوف إبليس يقول لابنه إيه؟ لست أنت، يوشك أن يصطلح. أهم هيقعدوا في درس علم عند الشيخ سيد عبد العاطي في مسجد السنة، وهيروح ذكر أبو صلاح باسمه، خلاص خلصت. بعد الدرس هيقول لعبد الكريم تعالى في حضني يا أنا، وخلصت العملية. مش هو ده اللي بيحصل؟ تبقى أنت جاي مشحون على أخيك المسلم، وربنا يمن عليك كده تسمع كلمة من أخ لك يذكرك بالله، فتراجع نفسك وتندم على خطأك ويزول الخلاف، أو مع الوقت الخلاف بيزول وهكذا. فمش أنت عملك ده ما ينفعناش، يعني هو يقول له كده عملك ده ما ينفعش. يجي له فلان ظللت به حتى فعل معصية كده، يقول لست أنت، يوشك أن يتوب، هيرجع تاني. عصى النهاردة بكرة يتذكر الاستغفار، يندم ويرجع وربنا يغفر له، وتتبدل السيئة الحسنة، مش أنت. الله أكبر. ليه يقول ربنا قال في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تقول للإخوة في الدورة أمس، سبحان الله، الله عز وجل يخاطب من أسرفوا وابتعدوا، ده مش أي حد. الإسراف في الفجور والمعاصي، يعني بعدوا عن الله بعدا شديدا، وبعدين يقول لهم إيه؟ يا عبادي. لازم نستبصر هنا يا إخوة، فأقول لك هم عباده مهما ابتعدوا ومهما أسرفوا ومهما جنوا، هم عباده وكفى. أي إذا عادوا إليه قبلهم وغفر لهم وأحبهم. فلازم نستفسر ده. طب أنا ليه بقى مع معاملاتي مع الناس ما بغفرش ما بسامحش؟ هي دي القضية. هم عباده رغم إسرافهم، هم عباده رغم فجورهم، هم عباده رغم ابتعادهم، إن عادوا أحبهم. فقال له مش أنت، مش أنت، ده يرجع هيستغفر ويتوب. طيب. يأتيه آخر فيقول ظللت به حتى فرقت بينه وبين زوجته. يقول أنت، أنت، أنت اللي أنت حبيبي أنت. لأن هدم بيت مسلم من أحب الأعمال إلى إبليس. يا إيه ده؟ أيوة يا أخو، لأن فيها هدم الأسرة، في ضياع الأبناء، في ضياع الحقوق وواجبات أسرة، يعني عائلات، يعني أصهار، يعني ظلم. ياه، فده أحب عمل لمين؟ لإبليس. تجد بعض الشباب يتسرع في هذا الباب ولا يدرك العقبات المترتبة. طبعا نعم الطلاق حكم شرعي، لكن إمتى يكون؟ لما نصل إلى باب مسدود بعد كل محاولات الإصلاح والصبر والرفق. إن عجزنا ووصلنا الباب مسدود، عندها يكون الطلاق بالمعروف، أي بدون ظلم وبدون عداء وبدون تقطيع للصلات. خذي حقك كاملا، وأنا أبو الأولاد، لا تفصلي الأولاد عن أبيهم ولا تلقنيهم وترضعيهم البغض والكراهية وأنت كذلك. ما يكونش في بقى محاكم وسب ولعن، ده مش منهج الإسلام يا إخوة. خلاص وصلنا لطريق مسدود، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعده. الرجل الصالح كان عنده زوجة سيئة وأراد أن يطلقها، فبعضهم قال ماذا تصنع معك؟ أخبرنا. قال ليس من المروءة أن يتحدث الرجل عن زوجته. كيف أحكي لك عن زوجتك بتعمل إيه؟ ليس من المروءة. المهم مرت الأيام وطلق المرأة. نفس السائلين اللي سألوه قالوا إذن أخبرنا، هي ليست زوجتك الآن، أخبرنا ماذا كانت تصنع معك؟ قال ليس من المروءة أن أتكلم عن زوجة غيري، هي الآن زوج الرجل، كيف الزوج، كيف أتكلم عنها؟ لا يجوز. تعال بقى الآن عند الطلاق ولا عند المشكلات، يخرج العيوب وهي تخرج العيوب والفضائح والأسرار. ده فجور يا إخوة، ده شوف شوف مدى بعد الناس عن الإسلام وعن منهج القرآن. إذن أحب الأعمال إلى إبليس الطلاق. من هنا جاءت سورة التحريم لتحذر من تبعات الطلاق ومن تبعات تخريب البيوت وما يترتب على ذلك من ضرر وظلم وعداء. إذن هذه هي الرابطة بين سورة الطلاق وسورة التحريم. نعم.
Wir sehen, liebe Geschwister, dass die Suren, die im Koran vorhanden sind, dass sie oftmals einen gewissen Zusammenhang haben. Yani weshalb diese Sura so endet, weshalb die andere so anfängt, was der Zusammenhang zwischen diesem Kapitel und diesem Kapitel ist und so weiter und so fort. Und dasselbe sehen wir ebenfalls im Falle von Sura Tahrim. Sura Tahrim, wie wir gesagt haben, liebe Geschwister, ist die Sura Nummer 66. Wenn man sich die Sura davor anguckt, dann natürlich die 65. Sura, spricht Allah subhanahu wa ta'ala, yani Surat al-Talaq, yani über die Scheidung, so sagt Allah Azza wa Jal im letzten Vers, und das ist der Vers Nummer 12, in der sinngemäßen Übersetzung ins Deutsche: Allah ist es, der sieben Himmel erschaffen hat und von der Erde gleich viel, yani an Anzahl. Der Befehl Allahs, damit ist yani die Anordnung gemeint, der Befehl Allahs kommt wahrlich zwischen ihnen herab, kommt wahrlich zwischen ihnen herab, damit ihr wisst, dass Allah zu allem die Macht hat und dass Allah ja alles mit seinem Wissen umfasst. Yani die letzte Aussage hier in dieser Sura, dass Allah subhanahu wa ta'ala noch einmal bekräftigt und verdeutlicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala zu allem die Macht hat und über alles das Wissen. Und dann beginnt Sura Tahrim, liebe Geschwister, indem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat, indem du danach trachtest, die Zufriedenheit deiner Gattin zu erlangen, und Allah ist allvergebend, barmherzig. Wie wir gesagt haben, der Grund dafür, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ein gewisses Geheimnis seiner Frau offenbart hat und diese es dann kundgetan hat. Das heißt, hier sehen wir, liebe Geschwister, den Zusammenhang, dass Allah subhanahu wa ta'ala darüber spricht, dass er allwissend ist, sein Wissen alles umfasst hat, und dann Surat al-Tahrim damit beginnt, basierend darauf, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam einer seiner Frauen ein Geheimnis verraten hat, yani ebenfalls verdeutlicht, dass Allahs Wissen auch all dies umfasst. Was aber auch zu sehen ist, dass hier in Surat al-Talaq Allah subhanahu wa ta'ala über die Scheidung spricht und welche Art der Scheidung und was es für einen gewaltigen Schaden mit sich bringt, wenn man sich scheiden lässt und so weiter und so fort. Yani die verschiedenen Arten des Schadens, sei es jetzt die Kindererziehung oder ähnliches, denn oftmals
vergessen die Ehepartner, was in Wirklichkeit eine Scheidung ist, bis sie sich im Endeffekt scheiden lassen. Yani, eine Scheidung, yani, man sollte das differenzieren, da gilt es Fingerspitzengefühl zu haben. Eine Scheidung ist ein islamisches, legitimes Urteil, yani, darin es besteht kein Verbot oder ähnliches, wenn man in seinem Eheleben nicht mehr weiterkommt und einfach keine Lösungen mehr findet und man einfach yani, nicht zusammen ein glückliches Eheleben leben kann und man sich dann scheiden lässt, ist es natürlich kein Problem. Aber nichtsdestotrotz bringt es, auch wenn es ein islamisch gesehen legitimes, erlaubtes Urteil ist, bringt es aber trotzdem viele Arten von Schaden mit sich. Deswegen sollte man sich, wenn man vorhat, sich zu scheiden oder wenn man mitten in einer Scheidung ist oder ähnliches, dass man darauf achtet, dass man sich auf eine gute Art und Weise scheidet, dass man im Guten auseinandergeht und nicht yani, auf Kriegsfuß ist oder ähnliches. Denn oftmals sind es die Kinder, die einen Schaden davon tragen. Yani, die Erziehung der Kinder leidet darunter, die Ehepartner oder die Ex-Partner in diesem Falle leiden ebenfalls darunter und ähnliches. Und deswegen ist auch das, liebe Geschwister, wie gesagt, man muss differenzieren, auch wenn wir sagen, dass es islamisch gesehen legitim ist, dass dieses Urteil gefällt wird, dass man sich scheiden lässt oder ähnliches. Yani, Allah subhanahu wa ta'ala hat das selbst im Koran erwähnt. Yani, wenn man sich scheiden lässt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala einen jeden von ihnen aus seiner Versorgung heraus versorgen. Aber trotzdem sollte man wissen, dass die Scheidung eines der größten Ziele von Shaitan, von Iblis ist. Yani, es wird erwähnt in einer Aussage, dass der Shaitan sich, yani, dass Iblis sich mit seinen Gefährten, yani, die kleinen Shayatin, zusammensitzt und einen jeden abfragt, yani, was er an Zielen erreicht hat oder was für einen Schaden er angerichtet hat. Yani, kurz zusammengefasst, da gilt es darum, dass der eine vielleicht zwischen zwei Freunden yani, Krieg oder yani, Meinungsverschiedenheiten gestiftet hat oder Stress gestiftet hat. Aber trotzdem ist das nicht das größte Ziel, was einer erreichen kann, yani ein der Shaitan erreichen kann. Der andere sagt, ich habe ihn dazu gebracht, dass er yani gesündigt hat und Ungehorsamkeit gezeigt hat gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Dass er Ungehorsamkeit gezeigt hat gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Aber auch da sagt der Shaitan, dass das yani nicht das größte Ziel ist. Yani es kann sein, dass er dann sündigt und macht, aber im Endeffekt trotzdem Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittet. Deswegen sagt Allah azza wa jal, yani, قُلْ يَا عِبَادِي, sprich, o meine Diener, die gegen sie selbst yani, Unrecht angetan haben oder sie selbst yani, Schaden zugefügt haben, seid nicht sozusagen von der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala verfehlt. Yani, zweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala, wahrlich Allah vergibt alle Sünden. Auch da hat der Shaitan gesagt, dass das nicht das größte Ziel ist, das du erreichen kannst. Yani, vielleicht hat er gesündigt, aber er wird wieder zurückkehren. Und dann ist er dazu gekommen, dass einer gesagt hat, und ich habe zwischen zwei Ehepartnern so lange eingeflüstert, bis ihre Ehe gebrochen worden ist und sie die Scheidung eingegangen sind. Und hat er gesagt, das ist der größte Schaden, den du anrichten kannst. Das heißt, liebe Geschwister, auch wie wir gesagt haben, wenn wir sagen, dass diese Scheidung ein islamisches erlaubtes Urteil ist, ist es trotzdem so, dass es eine Sache ist, die oftmals sehr, sehr viel Schaden mit sich bringt. Deswegen sollte man, wenn man in einer Ehe ist, in der es kriselt oder ähnliches, dass man Zuflucht sucht bei Allah subhanahu wa ta'ala vor den Einflüssen des Shaitan, dass man sich bewusst wird, welchen Schaden eine Scheidung mit sich bringt, bevor man diese eingeht. Oftmals ist es so, auf Seiten des Mannes als auch der Frau, dass man sagt, ja, was ist schon eine Scheidung und man findet einen neuen Ehepartner und so weiter und so fort. Natürlich ist das auch so, ja, nee. Aber trotzdem sollte man im Guten auseinandergehen und nur dann auseinandergehen, wenn man wirklich merkt, dass es keinen Sinn mehr hat, weiterhin in dieser Ehe zu bleiben. Das heißt, liebe Geschwister, wir sehen hier den Zusammenhang zwischen Surat al-Talaq und Surat al-Tahrim und wir haben darüber gesprochen, dass die Scheidung islamisch gesehen ein erlaubtes Urteil ist, das aber trotzdem Schaden mit sich bringt. Man sollte sich im Guten scheiden, wenn man sich scheiden lassen möchte. Man sollte nicht übereinander lästern. Man sollte nicht, yani der Mann sollte nicht zu seinen Freunden die Geheimnisse seiner Ehe sagen oder woran es im Endeffekt gescheitert hat oder ähnliches. Die Frau aber auch ebenfalls sollte man darauf achten, dass man sich im Guten scheidet, dass man den Kontakt hält, dass die Kinder die Erziehung von Vater und Mutter genießen dürfen.
الآن مع الموضوعات المتعلقة بهذا المحور الرئيس في سورة التحريم. إيه الموضوعات اللي تعلقت بقضية غيرة النساء على الأزواج؟ الموضوع الأول عتاب الرسول صلى الله عليه وسلم في التحريم والتحليل قبل ورود وحي السماء، أن النبي بسبب حبه لزوجاته حرم على نفسه العسل الذي كان قد أكله عند زينب إرضاء لزوجاته. كيف تحرم الحلال؟ هذا سؤال، عشان ترضي الزوجات لا يجوز، إذا كان عتاب رقيق عذب بنتعلم منه المنهج. أنا عايز يعلمني ويعلمك، إياك أن ترضي الزوجة على حساب الشرع، ما ينفعش. هي زعلانة، هل من أجل زعلها أو غضبها أخالف منهج ربي؟ الإجابة لا. إن فعلت عليك أن تقرأ سورة التحريم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ كثيرون هؤلاء من أجل الزوجة ممكن يهجر أمه وأباه. مسكين يا مسكين يا مسكين، خالفت منهج ربك وعققت أبويك إرضاء لمن؟ لزوجة. أنت لم ترضيها، إذن أنت كنت سببا في معصيتها لربها. بدلا من أن تقومها وتنصح لها كنت سبب إنها بتعصي من؟ تعصي الله، وكانت سببا في عقوقك لأبويك. فدي قضية خطيرة جدا لازم ننتبه لها. كم من زوجة أفسدت العلاقة بين زوجها وبين إخواته وأخواته، وكم من زوجة أفسدت العلاقة بين الزوج وبين أمه وأبيه، كم من زوجة أفسدت العلاقة بين زوجها وبين من يحبونه في الله من رفقته من أحبابه. تمنع مثلا أن يستضيف أخاه أو يستضيف فلان، لا أنا بيتي ما حدش يدخله، ده مش بيتك وحدك يا أخت، هذا زوج له القوامة، كوني في طاعته في مرضاته يرضى الرب عنك. يبقى ده كان أول باب مهم أو موضوع هام في تربية وإعداد للأمة، وعتاب الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم في التحريم والتحليل قبل ورود وحي السماء. ثانيا تنبيه الأزواج الطاهرات وهم أزواج النبي رضي الله عنهن جميعا على إذائه وإظهار سره، يعني يحذرهن من إذاء النبي وإظهار سر الزوج، لأن إظهار السر إذاء للزوج، وما بالكم إن كان الزوج هو خاتم الأنبياء هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. فده كان تنبيه مهم أول زوجات النبي حتى يحذرن من إفشاء السر بعد ذلك. ثالثا الأمر بالتحرز من جهنم والأمر بالتوبة النصوح، لازم عند المخالفة أن نحدث توبة استغفارا وعودة. لماذا؟ فرارا من عذاب الله تعالى. الباب الرابع أو الموضوع الرابع الأمر بجهاد الكفار بطريق السياسة ومع المنافقين بالبرهان والحجة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار بطريق السياسة، يعني السياسة يعني يرى ولي الأمر ما يكون مناسبا لدفع خطر الكفار، وإن أدى ذلك لرفع راية الجهاد نصرة للدين بالقوة. أما أهل النفاق بالحجة والبرهان بالدليل، يعني نزيل الشبهات عنهم ونواجههم بالأدلة الواضحة من القرآن والسنة. الموضوع الخامس بيان أن القرابة غير نافعة بدون الإيمان. القرابة غير نافعة بدون الإيمان، يعني ضربت الصورة أمثلة في آخرها لامرأة مؤمنة تحت من؟ فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وهي زوجة فرعون. شوف كرمها إزاي ربنا وذكر سيرتها لإيمانها. في نفس الباب زوجة نوح وزوجة لوط، شوف هذا نبي وهذا نبي. هل القرابة نفعت الزوجات الكافرات؟ الإجابة لا. قيل ادخل النار مع الداخلين لما خالفت المنهج فقط، خلاص. فما فيش القرابة لا تنفع إذا فقدت العقيدة وفقد المنهج. فبين أن القرابة غير نافعة بدون الإيمان والمعرفة، وأن قرب المفسدين لا يضر مع وجود الصدق والإخلاص. زوجة نوح كافرة مفسدة، هل ضرت نوح؟ الإجابة لا. لماذا؟ لأن نوح من أهل الصدق والإخلاص، وذلك إذا وجد الصادق المخلص في بيئة لن يتأثر بالمفسدين حوله فما يضروش، ما يضروش ده. كذلك زوجة لوط كانت كافرة وتخرج سره للقرية، فهل ضر هذا لوطا عليه السلام؟ الإجابة لا، لأن لوط نبي كريم صاحب صدق وإخلاص. إذن نقول لك، كلما كنت صادقا، كلما كنت مخلصا، لا يضرك إن أحاط بك أهل الفساد جميعا، لأن من معه الله كما أقول كثيرا لا أحد عليه، من معه الله لا أحد عليه. فدي موضوعات السورة بإجمال كما ذكرها الفيروز أبادي رحمه الله. نعم.
So haben wir erwähnt, liebe Geschwister, was allgemein aus dieser Sura zu entnehmen ist. Lass uns sehen, was ebenfalls konkret aus dieser Zeit, aus dieser Sura zu entnehmen ist. Wir sehen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, yani den ersten Punkt, den wir entnehmen, dass Allah subhanahu wa ta'ala yani eine Warnung des, an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, beziehungsweise eine Hinweisgebung auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesprochen hat, dass er nicht eine Sache zu verbieten hat, ohne die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala im ersten Vers, O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat, indem du danach trachtest, die Zufriedenheit deiner Gattin zu erlangen? Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat hier einen Hinweis rausgesprochen, beziehungsweise eine Warnung, warum er etwas Erlaubtes für sie selbst verbietet. Und wie wir gesagt haben, ein Beispiel des Honig, dass er gesagt hat, okay, dann werde ich keinen Honig mehr essen und so weiter und so fort, um die Zufriedenheit seiner Frau zu erlangen. Das heißt, das kann ebenfalls aber auch auf uns heute zu entnehmen sein. Denn wenn beispielsweise du dir eine Sache selbst verbietest, aufgrund dessen, weil deine Frau das von dir möchte. Oder du tust dir selbst eine Sache verbieten, damit du die Zufriedenheit deiner Frau erlangst. Wenn beispielsweise sagt deine Frau, okay, ich möchte, dass deine Eltern, ihre Schwiegereltern, ich möchte, dass deine Eltern nicht mehr zu uns ins Haus kommen und so weiter und so fort. Und du bist dahingehend ein Weichei, dass du sagst, okay, ja, machen wir, das ist kein Problem. Wenn du das sagst, dann ist das so. Ja, dann ist das eine Sünde auf beiden Seiten. Eine Sünde auf der Seite der Frau. Warum? Weil sie den Mann dazu gebracht hat, etwas was erlaubt ist, beziehungsweise sogar geboten zu verbieten, aber auch ebenfalls auf Seiten des Mannes, dass er eine Sache für sich verboten hat, damit er die Zufriedenheit seiner Frau erlangt. Zu entnehmen ist ebenfalls die Warnung an die Gattin des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weshalb sie ein Geheimnis beziehungsweise eine anvertraute Sache ausgesprochen haben. Und das ist, wie wir gesagt haben, auch eine Warnung allgemein. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Vers Nummer 3, als der Prophet einer seiner Gattinnen eine Mitteilung im Geheimen anvertraute, als sie sie dann kundtat und Allah es ihm offen darlegte, gab er ihr einen Teil davon bekannt und überging einen anderen Teil und so weiter und so fort, bis zum Ende des Verses. Das heißt, wenn du selbst in der heutigen Zeit, wenn du deiner Frau etwas anvertraust und du sagst, hör mal zu, das hier ist ein Geheimnis, das bleibt unter uns, davon soll sonst niemand erfahren und so weiter und so fort, ist es schon Schande genug, wenn deine Frau dies, dir so wenig Respekt zollt, dass sie das dran trotzdem ausspricht. Wie ist es dann erst in Bezug auf der Person des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Zu entnehmen ist ebenfalls die Warnung vor dem Höllenfeuer und der Aufruf, dass man bereuen sollte. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Vers Nummer 4, wenn ihr beide euch in Reue zu Allah zurückkehrt, so werden eure Herzen sicher der Aufrichtigkeit zuneigen. Und wenn ihr einander gegen ihn beisteht, so ist Allah sein Schutzherr und so weiter und so fort. So sagt aber auch Allah subhanahu wa ta'ala in Vers Nummer 8, O ihr, die ihr glaubt, kehrt zu Allah in aufrichtiger Reue zurück. Vielleicht wird euer Herr euch eure bösen Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen, durchgeht von Bächen am Tag, an dem Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht in die Schande stürzen wird. Ihr Licht eilt ihnen voraus und ebenso zu ihrer Rechten. Sie werden sagen, unser Herr, vollende für uns unser Licht und vergib uns. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Dies sehen wir, die Warnung Allah subhanahu wa ta'ala vor dem Höllenfeuer. Ebenfalls sagt auch Allah subhanahu wa ta'ala, O ihr, die ihr glaubt, bewahrt euch, in Vers Nummer 6, O ihr, die ihr glaubt, bewahrt euch und bewahrt euch selbst und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind, über das hartherzige, strenge Engel gesetzt sind, die sich Allah nicht widersetzen in dem, was er ihnen befiehlt, sondern tun, was ihnen befohlen wird. Ebenfalls den vierten Auszug, den wir entnehmen aus dieser Sura, ist der Kampf gegen die Kuffar und gegen die Heuchler, wie Allah subhanahu wa ta'ala in Vers Nummer 9 erwähnt. O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und die Heuchler ab und sei hart gegen sie, ihr Zufluchtsort, wie die Hölle sein, ein schlimmer Ausgang. Das letzte, was wir erwähnen, liebe Geschwister, und das ist das fünfte, was wir entnehmen aus dieser Sura, ist eine gewisse Regel, die besagt, dass dir deine gute Verwandtschaftsbande nichts bringt, wenn du eine schlechte Person bist und deine schlechte Verwandtschaftsbande dir nicht schadet, wenn du eine gute Person bist. Das heißt, wenn du selbst eine gute Person bist, aber deine Verwandtschaftsbande ist eine schlechte Person, können sie dir nicht schaden. Aber ebenfalls aber, wenn du eine schlechte Person bist und deine nahestehendsten Personen um dich herum sind nahestehende, sind gute Personen zu Allah subhanahu wa ta'ala, werden sie dir ebenfalls auch nichts bringen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, beginnend ab Vers Nummer 10, Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die ungläubig sind, dasjenige von Nuhs Frau und Luts Frau geprägt. Sie beide überstanden zwei rechtschaffenen Dienern von unserem Diener, doch handeln sie verräterisch an ihnen und so haben ihnen diese vor Allah nichts genutzt und es wurde gesagt, geht beide ins Höllenfeuer ein mit denjenigen, die hineingehen. Das heißt, wir sehen die Frauen von Nuh und von Lot, gesandte Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihre Frauen im Endeffekt trotzdem bestraft worden sind und ins Höllenfeuer eingegangen sind, ganz egal wie gut. Ja, du musst dir ja so vorstellen, das sind Ehepartner von Gesandten von Allah subhanahu wa ta'ala, aber trotzdem hat ihnen dieses Verwandtschaftsverhältnis, dieses Blutverhältnis, hat ihnen nichts nutzen können, weil sie selbst törichte, schlechte Personen waren und sie dann im Endeffekt bestraft worden sind von Allah subhanahu wa ta'ala, obwohl sie, wie wir gesagt haben, Ehefrauen von rechtschaffenen Menschen sind. Wir sehen aber auch im Umkehrschluss, wie Allah subhanahu wa ta'ala das Gegenbeispiel gibt, in Vers Nummer 11, und Allah hat als Gleichnis für diejenigen, die glauben, wenn ihr ein Gleichnis für die gläubigen Menschen, für diejenigen, die glauben, dasjenige von Pharaons Frau geprägt, als sie sagte, mein Herr, baue mir bei dir ein Haus im Paradiesgarten und errette mich von Pharaon und seinem Werk und errette mich von dem Volk der Ungerechten. So sehen wir, dass die Frau von Pharaon, einer, der das Böse, wortwörtlich geprägt hat, dass seine Frau im Endeffekt errettet worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund dessen, weil sie eine rechtschaffene Person war. Das heißt, wie wir gesagt haben, liebe Geschwister, das gute Verwandtschaftsverhältnis bringt dir nichts, wenn du eine schlechte Person bist und das schlechte Verwandtschaftsverhältnis schadet dir nichts, wenn du eine gute Person bist in dieser Hinsicht. Deswegen sollte man immer danach trachten, das Wohlgefallen Allah subhanahu wa ta'ala.
الآن نشرع في بيان بعض الفوائد التربوية على مائدة سورة التحريم بعد هذا التمهيد ونبدأ بالآية الأولى في قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم انتبه هنا إلى هذا العتاب الذي يحمل معنى الرقة اللطف والرحمة والشفقة دعاه الله وهو يعاتبه انتبه بقوله يا أيها النبي أي ما صدر منك لا يؤثر على مقامك الرفيع عندنا وكفى بهذه عشان نتعلم لما نيجي نعاتب من نحب أن نمهد بكلمات طيبة فيها الرقة فيها التلطف مش فيها الاتهام ودخل الجسيم سبب الجهل بتعليم الشرع ولذلك انظر كيف عارض العتاب لما تحرم بأسلوب الاستفهام الذي يعطي الفرصة لمن خالف أن يرد ويبرر لا بأسلوب الجزم وده يفيدنا في حياتنا كلها في معاملتنا في بيوتنا مع زوجاتنا معاملة الزوجة للزوج معاملتك لإخوانك مثلا الشيخ سيد يحب إنه دايما في كل مكان في بيته الكتب موجودة في كل مكان راجل شغله العلم فأقرأ كتاب وارميه على المقعد بجواري خلاص وحبه يكون هنا ما يتحركش إن سوف أعود له مثلا يعني ذهبت إلى مشوار ثم عدت البيت لم أجد الكتاب في موضعه الزوجة شلت كيف أتعامل هل أعاتب برقة ولطف أم أتهم هو ده السؤال عشان نعرف منين بيكون استقرار البيت ومنين بيكون عدم استقرار البيت تيجي حضرتك يا شيخ سيد ليه عملت كده بقت مشكلة بقت هترد ازاي انت اتهمت خلاص ما استفسرت ولكن لو قلت السلام عليكم بقول يا غالية تعالي جنبي هنا لماذا رفعت الكتاب من هنا تقول لي جاءنا ضيوف واردت ان انظف المكان وارتبه والكتاب انا احتفظت في المكان الفلاني الله جزاك الله خير. بعد ذلك انفعلت وذهب الضيوف، أعيد الكتاب إلى موضعه، خلاص انتهت المشكلة. ولا في مشكلة من الأصل، لأن في رقة وفي لطف في الكلام. إنها بقى حضرتك تيجي لك بقى الها الغضب، وها تقعد بقى تصيح وتعيط بلغة أهل المغرب، يعني علي صوته، لأن احنا يعيط عندنا أهل مصر يعني يبكي. يقول لك بتعيط عليا ليه يا عم؟ أنا ما عيطتش والله، وأنت تندهلي ليه يعني؟ أنا ما عيطتش، أنا بندهلك. ما تعيطش عليا يا عم، والله ما عيطت، أنا ما بعيطش. العياط عندنا أهل مصر يعني البكاء مش النداء. عندكم أنتوا النداء لخبطتوا لنا كل حاجة حبيبي. واحد من ساعة نجي ألمانيا كل حاجة تلخبطت، حتى الأكل نسينا أسماءه. البامية تسموها ملوخية، والملوخية تسموها بامية، البطيخ تسموه دلاح. لما خليتونا نسينا كل حاجة في بلادنا. ويزي بارك ويزي عاد وبالزاف وبرشة لما تعبتونا. فمحتاجين صبر، لازم نصبر. ادينا شوف بقى، ادينا بنصبر عليكم اهو. ايه رايكم بقى؟ مش هو ده اللطف وهي دي الرقة؟
تؤجر ان شاء الله. تؤجر ان شاء الله.
نؤجر. ده مغربي، ده بتاع زوين ومزيان. فاذا العتاب لابد يكون بلطف يا اخوه. اتعلم كده. وانت يا اختي اللي تسمعيني، لما تيجي تعاتبي زوجك في امر، عاتبيه بلطف برقة. حبيبي الغالي، انت اليوم مشيت، لماذا لم تترك لي مصروف البيت مثلا؟ لماذا؟ اسأليه، مش انت ما سدتش ليه فلوس تتهمه؟ لا، لماذا؟ يقول لك مثلا والله انا نسيت وخرجت متسرع، فانا اسف ما تزعلش مني. او مثلا والله ما كان عندي فعلا نقود، وانا ذهبت عشان اطلب نقود من بعض الاخوة مثلا يعني. فيبرر ويقول لك لماذا فعل. انما احنا على طول ما شاء الله عندنا التهمه على طول، وتلاقي ما شاء الله الكلام بقى ايه، حتى وانت بتتكلم عمال تمطر ميه وتخبط وترزع. ايه ده؟ وتعلم كيف يكون العتاب بين الاحباب. يا ايها النبي، يا الله على الجمال، على الرقه والتلطف، بينذهله بهذه الصفة الجميلة، صفة النبوة، وبعدين يعرض العتاب في سورة استفسار. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ والله غفور رحيم. غفرنا ورحمنا، الله أكبر. هو في فرق بين الغفران والرحمة؟ نعم. لما تقرأ القرآن لازم تتدبر. ده في آخر سورة البقرة بنقول إيه؟ واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. ثلاث مراحل يا إخوة. واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا. إيه الفارق؟ العلماء قالوا في مراحل للذنب والمخالفة. لما المسلم يخالف، ملك السيئات يرفع قلمه لمدة 6 ساعات كما جاء في النص، ما يكتبش. إن ملك الحسنات له رقابة على ملك السيئات، يقول له لا تكتب لعله يتوب. اوعى تكتب المخالفة دي الآن، انتظر كم ساعة؟ 6 ساعات. الفترة دي مرحلة العفو. ادي العفو اهو عشان يكتبه، خلاص كده. يبقى العفو مع ذنب او مخالفة لم تكتب بعد، الملك لسه رافع يده فلم يكتب. قدامك فرصة 6 ساعات انك تستغفر، استغفرت خلاص ما اتكتبتش واتغفرت، عافينا عنها، ادي العفو. مر 6 ساعات يا شيخ زياد وما توبتش، الملك هيعمل ايه؟ هيكتب. فلما اتكتبت في الصحيفة محتاجة المغفرة بقى، محتاجة لايه؟ لمغفرة. لأن المغفرة إيه؟ الستر بقى، خلاص هي اتكتبت، طب هنسترها عليك. فهنا دور المغفرة. طيب سترناها عليك، لكن لسه موجودة فين؟ في كتابك، انتبه والملك يعلمها. حضرتك بقى ازددت قربا من ربك وجهدا في الطاعة والدعاء والتوبة، ده هنرحمك. يعني نرحمك يعني الذنب اللي احنا غفرناه وسطرناه كمان هنمحيه من كتابك فلا يعلمه الملك الذي كتب. يا الله، دي بقى الرحمة، بقى دي ايه الرحمة. ولذلك قال والله غفور رحيم، المخالفة خلاص غفرناها وكمان ايه اخفيناها. الله اكبر. فده ادب مهم او في باب العتاب يعلمنا كيف نتعامل مع الاحباب في مقام العتاب. نعم.
Wir sehen, liebe Geschwister, wir sprechen weiterhin über Surat Tahrim, und zwar die Erziehungsmaßnahmen, die hervorgehen aus dieser Surah. Wir sehen, dass im ersten Vers Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam damit anspricht, indem er sagt, O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat, indem du danach trachtest, die Zufriedenheit deiner Gattin zu erlangen, und Allah ist allvergebend und barmherzig. Wir sehen auch, wenn das eine Art und Weise der Warnung ist, von Allah subhanahu wa ta'ala an den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in welcher schönen Art und Weise er ihn angesprochen hat, indem er den Vers damit beginnt. Yani, obwohl der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas gemacht hat, was er nicht machen sollte, yani, sich selbst etwas zu verbieten, was Allah subhanahu wa ta'ala für halal erklärt hat, um die Zufriedenheit der Ehefrau zu erlangen. Yani, eine Sache, was erlaubt ist, für verboten, für sie selbst zu verbieten. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat? Hier sehen wir uns zwei wichtige Dinge an, die in einer Erziehungsmaßnahme bzw. in einer guten Art und Weise, wie man jemanden ansprechen sollte, stecken sollten. Allah azza wa jalla beginnt den Vers damit, indem er sagt, O Prophet, yani, als wenn man sagen möchte, yani, O Prophet, O Gesandter Allahs, yani, O derjenige, der von Allah subhanahu wa ta'ala entsandt worden ist für die Barmherzigkeit der Menschen, für die Vollendung der Botschaft und so weiter und so fort. Yani, ganz egal, was danach kommt, dein Stellenwert in dieser Hinsicht, dass du der Prophet Allah subhanahu wa ta'ala bist, ist unumstritten. Dein Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala ist unumstritten. Yani, ganz egal, was danach kommen wird. Yani, dass du ihn mit einer schönen Art und Weise angesprochen hast, indem du ihm sagst, O Prophet. Die zweite Art und Weise, die wir ansprechen, liebe Geschwister, ist in der Fragestellung, die Allah subhanahu wa ta'ala vollzogen hat, indem er sagt, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat? Yani, hier sehen wir, dass es von immenser Wichtigkeit ist, dass wenn du jemanden wegen einer Sache anprangern möchtest, dass du ihm zuerst mal eine Gelegenheit gibst, damit er sich zur Wehr setzt. Yani, beispielsweise, du gehst nach Hause, es hat sich etwas geändert in deinem Zuhause, deine Frau hat etwas gemacht, was sie sonst nicht macht, oder sie hat wichtige Unterlagen von dir verlegt oder wichtige Briefe verlegt oder eine Rechnung, die hat hier gelegen, sie liegt jetzt hier, ein Buch, das ich immer hier hinlege, liegt jetzt woanders und so weiter und so fort. Es ist keine gute Art und Weise, wenn man direkt hingeht und diese Person anprangert, indem man ihm direkt sagt, in ihr auf eine böswillige Art und Weise jemanden bloßzustellen, warum hast du das so gemacht? Ja, nee, vielleicht auch in einer Fragestellung gestellt, aber nicht mit dem Ziel, eine Antwort zu erhalten, sondern eher mit dem Ziel, eine Person bloßzustellen. Dass du sagst, warum hast du das so gemacht? Ja, wie wir gesagt haben, nicht als Ziel heraus, dass du eine Antwort bekommst. Aber die schöne Art und Weise sollte so sein, wie es Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gemacht hat, indem er gesagt, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat? Yani, seht euch diese schöne Art und Weise an. Yani, auch wenn du etwas getan hast, was du nicht machen solltest, warum hast du es verboten? Und so sollte es auch sein, wenn du beispielsweise zu deiner Frau gehst und wie wir gesagt haben, deine Unterlagen liegen vielleicht nicht hier, dein Buch, deine Rechnung wurde verlegt oder ganz egal, wie auch immer, dass du ihr zuerst mal sagst, komm mal her, ich möchte dich etwas fragen. Dieses Buch, das lege ich in der Regel immer hier hin, wenn ich am Lesen bin. Warum hast du es verlegt? Dann wird sie dir vielleicht sagen, wir haben spontan Besuch bekommen, ich musste die Wohnung aufräumen, das sieht nicht gut aus, wenn hier die Bücher rumfliegen und so weiter und so fort. Sagst du dir, okay, möge Allah solche dich belohnen, aber beim nächsten Mal lege es wieder zurück. Wenn du Briefe suchst oder eine Rechnung suchst oder wie auch immer, dass du nicht direkt hingehst und anprangerst und versuchst bloßzustellen und fertig zu machen, warum hast du das verlegt und du machst das ja immer so und ich habe dir das schon 20 Mal gesagt, das sollst du hier lassen und das machst du nicht so und so weiter und so fort. Ja? Dass wir dann aber sagen, warum hast du das so gemacht? Ja, yani, mach das bitte nicht wieder und so weiter und so fort. Das ist, liebe Geschwister, die schöne Art und Weise, wie Allah subhanahu wa ta'ala den Propheten sallallahu alaihi wasallam hier hingewiesen hat in der Form einer Fragestellung. Und dann am Ende des Verses sagt Allah subhanahu wa ta'ala und Allah ist allvergebend und barmherzig. Yani, O Prophet, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat, indem du danach trachtest, die Zufriedenheit deiner Gattin zu erlangen? Und Allah ist allvergebend, barmherzig. Was ist der Unterschied zwischen Vergebung und Barmherzigkeit? Das sehen wir in Surat al-Baqarah in den letzten Versen, dem Allah subhanahu wa ta'ala in der sinngemäßen Übersetzung sagt. Allah azza wa jalla sagt in Surat al-Baqarah, dass die Menschen sagen, oh Allah, unser Herr, belange uns nicht, wenn wir etwas vergessen oder einen Fehler begehen oder gemacht haben. Unser Herr, lege uns keine Bürde auf, wie du sie denjenigen vor uns erlegt hast. Und dann kommt das Wichtige, ja, unser Herr, bürde uns nicht auf, wozu wir keine Kraft haben. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass diese rechtschaffenen Menschen sagen, und verzeihe uns und vergib uns und erbarme dich unser. Was ist der Unterschied, liebe Geschwister, zwischen Verzeihung, Vergeben und Barmherzigkeit? Ja, im ersten Moment könnte man vielleicht denken, das ist immer dasselbe. Ja? Wenn ich jemanden verzeihe, ist das Vergebung. Wenn ich jemanden vergebe, ist das Barmherzigkeit. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat das hier im Koran aus einer Wichtigkeit heraus unterschieden. Dass du eine Sache verziehen bekommst, beispielsweise, wenn du vorhast, eine Sache zu tun, ja, eine Sünde zu tilgen oder eine Sünde zu machen, oder du machst diese Sünde, dann wird dieser Engel damit beauftragt, erst Stunden später diese aufzuschreiben. In dieser Marhala, in dieser Phase, bist du in der Phase der Verzeihung. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala darum bittest, wird dir Allah verzeihen. Dann, wenn du diese Sünde vollzogen hast und sie wurde aufgeschrieben und du bereust bei Allah subhanahu wa ta'ala, dann wird sie dir vergeben. Und wenn du so sehr bereust und so nah kommst zu Allah subhanahu wa ta'ala und so rechtschaffen bist bei Allah subhanahu wa ta'ala, wird dir die Barmherzigkeit zuteil. Barmherzigkeit bedeutet, dass die Sünde, die dir vergeben worden ist, dass sie ebenfalls, nachdem sie dir vergeben worden ist, ist sie ja immer noch aufgeschrieben in deinem Buche. Aber die Barmherzigkeit bedeutet, dass du hast diese Sünde von Allah vergeben bekommen und ebenfalls ist Allah mit dir so barmherzig, dass er sie aus seinem Buche gelöscht hat. Denn selbst der Engel, der sie aufgeschrieben hat, weiß nicht mehr, dass da eine Sünde gestanden hat. Das ist der Unterschied, liebe Geschwister, zwischen, dass man eine Sache von Allah azza wa jalla verziehen bekommt, dass man Vergebung bekommt und dass man Barmherzigkeit bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala.
في قول الله تعالى أيضا تبتغي مرضات أزواجك في هذه الجملة تخفيف لآثار العتاب أي نحن نعلم أنك ما حرمت على نفسك ما أحله الله سواء كان العسل أو سواء كانت نارية على بعض الروايات عندما دخلت حفصة فوجدتها في بيتها فده اسمه ذكر السبب الذي حملك على ما وقعت فيه وده فيه تخفيف للآثر وده مهم أوي في العتاب لما تيجي تعاتب أنا عارف أن أنت عملت كذا عشان كذا لكن اللي أنت عملته من أجل كذا كذا لا يعد سببا أن تخالف فتوضح الأمر ففي تخفيف لأثر العتاب يا إخوة فانظر تبتغي مرضات أزواجك الذي حملك على تحريمك للحلال أنك تريد إرضاء الزوجات نحن نعلم هذا لكن نقول لك أن هذا ليس بسبب يجعلك تحرم ما أحل الله لك يبقى ده في إيه بقى؟ تخفيف لأثر العتاب وفي رقة وفي رحمة وفي بيان لمنزلة النبي يا إخوة عليه الصلاة والسلام يا إخوة باب العتاب في القرآن محتاج لمصنفات نحن محتاجين نتتبع آيات العتاب في القرآن كيف عاتب ربنا نبيه لما كده تمر مع آيات العتاب وترى الجمال في مثلا سورة عبس عبس وتولى أن جاءه الأعمى ماذا عتاب محتاج لوقفات يا أيها النبي اتق الله ده عتاب محتاج لوقفات خلاص وتخشى الناس والله أحق أن تخشى ده عتاب محتاج لوقفات تستخرج منه العبر والأحكام والآيات عشان نتعلم كيف يكون العتاب بين الأحباب وذلك أنا دايما بسمي العتاب في القرآن الوارد من الله لنبيه بسميه عتاب التكريم وعتاب الحب عتاب إيه؟ التكريم وعتاب الحب تربية للأمة وإعداد لأمة القرآن فيه كنوز ونحن في غفلة عنها احنا حتى الآن لم نحسن التعامل مع القرآن ودي الآفة اللي احنا بنقع فيه سبب انكسار الأمة أنها لم تفهم بعد كيف تتعامل مع القرآن هذا الكتاب العظيم به بنى النبي أمة وأقام دولة في أقل من 23 سنة. الكتاب لسه بين إيدينا وفي صدور الكثيرين منا، والأمة منكسرة. الصحابة أحسنوا التعامل مع القرآن فمكن الله له وأعزهم ونصرهم. إحنا لما هجرنا القرآن سواء تلاوة أو تدبرا أو عملا أو فهما انكسرت أمتنا. يبقى إحنا في حاجة ماسة للعودة إلى القرآن. فهنا ذكر السبب لتخفيف آثار العتاب، وفيه من الرقة واللطف، وبيان أن هذا السبب ليس سببا شرعيا يدفعك إلى تحريم ما أحل الله لك. وفيه تربية للزوجات، احذري الغيرة التي تدفعك إلى معصية ربك، احذري الغيرة التي تقودك إلى إيقاع زوجك فيما يغضب الله، سواء بقطيعة رحم، سواء بالتفريط في أداء حقوق الله. يعني عجيب أمر، امرأة تمنع زوجها مثلا عن حضور درس علم، مصيبة كبيرة جدا. هو أنت كل يوم عطلة تروح المسجد؟ ما هذا يا أخت، الله يبارك فيك، ده رايح المسجد مش رايح خمارة. انتبهي لما تقولين هداك الله، ايه اللي انت بتعمليه؟ ما انت عايزاه يروح فين؟ لا هي عايزه تتفسح وتتسوق، و مش على طول يا اخت. لازم يتعلم دينه، لانه ان تعلم دينه احسن اليك، وان لم يتعلم الدين اساء اليك. يبقى انت تدفعيه دفعا للطاعه، وكوني معه عشان تتعلمي دينك، بدلا من التسوق في البرد والهم، ها، وممكن تروح تتسوق وتشكلي معاه وتشكل معاكي، ها، وانت عايزه كذا وهو معهوش ومشكله، وضاع اليوم في مشكلات وفي برد. لو جيت المسجد بقى تحضري درس علم وتقابلي الاخوات وهو بيحضر درس علم، وكمان عندك الشاي تحت نعمل لك شاي، الاخت هتعمل لك شاي، والشيخ محمد يعمل لنا احنا هنا شاي، ادي ثالث كوبايه هي بتيجي للشيخ، ها، ومبسوطين. واليوم كمان الاحد في عقيقه بعد المغرب وفي خروفين. الله 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 الله، ايه الكلام الجميل ده، ده شغلانه كبيره بقى. ونرجع مبسوطين منشرحين الصدر بذكر الله عز وجل، والتسوق هيجيله يوم. جزاكم الله خير. الدولاب عندك الحمد لله هيقع من الهدوم، والفقراء مش لاقين يلبسوا، طب طلع اللي عندك اللي ما بتلبسوهوش ودي للفقراء. الله يهديك، في بلادنا لا يجدون لباسا اهل الفقر والشده، واحنا الحمد لله الدواليب بتاعتنا مليانه. لا نمنع هذا، كل من حرم زينه الله، ولكن ده اخوه من كثره مشتريات الزوجات، كثير من البيوت ما بتعرفش تدخلها، تمشي بجنبك كده، البيت ضيق بشكل، مع ان البيت كبير، في كل حته حاطه قطعه اساس، نمشي بجنبنا مزنوقين مش عارفين نقعد. ليه يا اختي ده؟ ما تسيبيه مفتوح كده، كفايه سجاده كده ونقعد براحتنا. لا، اوضه سفره مش عاجباها تجيب واحده تانية، الله الحكايه. والكنبه دي مش عاجباها تجيب واحده، طب شيل اللي مش عاجباك اديها لحد محتاج. لا خليها برضه، هنحطها في الكلب، لا حول ولا قوه الا بالله. طب تجيبي غيرها ليه ما دام عاجباكي؟ في زوجات كده تفقع، ها؟ طب جبتي واحده جديده صح؟ طب دي اديها لا 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 خليها في الكيلر. هتعملي بيها ايه في الكيلر؟ هتتركن والاتربه والعفار وتخرب. ما تديها مثلا للواد زياد اللي قاعد ده ما عندوش كنبه ينام عليها. صح يا زياد؟ هتطلع النهارده بكذا كنبه. أنا نجيب لك سيارة ما تقلقش، تروح بيها شتوتجارت إن شاء الله. فنقول يا أخت الله يبارك لك، يعني اعتدي لي. مش عايزين نقول بقى مقولة أحد المدراء في مدرسة، خاصة لما المدرس تكتر عليه الشكاوى يروح جميعهم كده كلهم في اجتماع كل المدرسين، ويروح مكلم اللي عليه العين. بلاش، أنت بصراحة أنت خدت دورك. أبو يونس يقول له يا فلان، نعم، قل شاكروك وكسر شاكوك، إما أن تعتدل وإما أن تعتزل. فنقول لك اعتدل يا أخت الله يبارك لك، خلي البيت كده مبحبح نجد مكان نقعد فيه، مش كل حاجة تجد. أحيانا بتخش بيوت تبقى قاعد على الكرسي وحاجة فوق منك خلينا تقع على دماغك، وإن عايز مش عارف في إيه، وهنا إيه اللي مدلدل، وهنا إيه دي اللي لا. هنقعد فين يا جماعة؟ من كثرة المشتريات، صح؟ مشكلة، صح؟ مشكلة والله، مشكلة كبيرة جدا. عايزين نتعلم ديننا إخوة ونفهم إسلامنا، فنقول للأخت الله يبارك لك ادفعي زوجك للطاعة، وإياك أن تكوني عونا للشيطان عليه، فتدفعيه لمعصية الله ومخالفة أوامر الله وقطيعة الأرحام. اتقي الله عز وجل. فالآية الأولى دي كلها تربية وإعداد. المقام ضاق بنا، عقارب الساعة دائما أبدا تطاردني. فأنا أقف هنا مع الآية الأولى في سورة التحريم، إن كد البقاء وكان اللقاء، هنواصل مع استخراج تلك الفوائد التي فيها استقرار لبيوتنا. نعم.
Wir sehen ebenfalls im ersten Vers, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nachdem er ihn hingewiesen hat auf diese Art und Weise, dass er gesagt hat, yani, warum verbietest du, was Allah dir erlaubt hat, yani, um die Zufriedenheit deiner Gattinnen zu erlangen. Hier sehen wir diese Art und Weise, wie wir gesagt haben, das sind Erziehungsmaßnahmen von Allah subhanahu wa ta'ala. Dies gilt, wenn du jemanden anprangerst, der etwas falsch gemacht hast und ihm die Möglichkeit gegeben hast, dass er sich zur Wehr setzt, dass er darauf antwortet, dass er hier erwähnt hat, um die Zufriedenheit deiner Gattin zu erlangen. Yani, als würde Allah damit sagen wollen, es ist falsch, was du getan hast, aber teilweise ist es verständlich, weil du es aus diesem und diesem Grund getan hast, aber es ändert nichts an dem Urteil, dass es falsch ist, dass du etwas verbietest, was Allah subhanahu wa ta'ala für halal erklärt hat. Das heißt, diese schöne Art und Weise, liebe Geschwister, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Menschen darauf hinweist oder hier den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam darauf hingewiesen hat, auf seine Fehler, sind die schönsten Art und Weisen, die wir uns ebenfalls aneignen sollen, um unsere Mitmenschen, um unsere Geschwister, um unsere Familienangehörigen, um unsere Freunde zu richten bzw. hinzuweisen, wenn von ihnen etwas begangen worden ist, was falsch ist, was wir nicht erklären konnten oder ähnliches, dass wir erstmal ihren Stellenwert erwähnen, dass er unumstritten ist, aber auch diesen Personen die Möglichkeit geben, zu antworten auf diese Sache, weshalb sie das und das getan haben. Und wenn sie es aus einem bestimmten Grund getan haben, den wir kennen, auch wenn es nicht erlaubt war, aus Grund dieses Grundes das zu machen, dass wir es aber dann trotzdem anerkennen und sagen, okay, du hast es aus dem Grund getan, du hast das verboten oder du hast das getan aus diesem Grund, aber das ändert immer noch nichts daran, dass das ein Verbot ist, was du begangen hast, beziehungsweise eine Sache verboten hast, was Allah subhanahu wa ta'ala für dich als erlaubt erklärt hat. Ebenfalls zu entnehmen aus diesem Vers ist eine Warnung an die Frauen in dieser Hinsicht, weil hier erwähnt ist, um die Zufriedenheit deiner Gattin zu erlangen. Das heißt, du als Frau solltest darauf achten, dass du mit deiner kranken Eifersucht, yani wenn es eine kranke Eifersucht ist, du solltest darauf achten, dass du mit deiner kranken Eifersucht deinen Mann nicht dazu bringst, dass er eine Sünde zeigt oder Ungehorsamkeit zeigt gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, im Umkehrschluss sollte die Frau darauf achten, dass wenn sie etwas tut oder ähnliches, beziehungsweise wenn sie eifersüchtig ist, dass es im gesunden Rahmen bleibt. Yani nicht, dass ich meinem Mann verbiete, dass seine Mutter zu uns in die Wohnung kommt, yani, dass er sein Verwandtschaftsverhältnis bricht und den Kontakt zu seiner Mutter bricht, nur weil ich ihm sage, ich will nicht, dass seine Mutter in meine Wohnung kommt oder ich will nicht, dass seine Schwester in meine Wohnung kommt oder dein Vater oder deine Freunde oder wie auch immer. Deswegen sollte die Frau darauf achten, natürlich muss das alles im gesunden Maße sein, aber darauf achten, dass mit ihrer Eifersucht, die sie hat, nicht dazu bringt, dass sie eine Sünde vollzieht und ebenfalls ihr Mann eine Sünde vollzieht, weil er sich zur Aufgabe getan hat, ihre Zufriedenheit zu erlangen. Deswegen für die Schwestern, denn man sollte achtsam sein mit dieser Art und Weise. Wir sind immer noch beim ersten Vers von Surah Tahrim. Wir haben die kranke Eifersucht erwähnt. Wir haben erwähnt,
wie sie... Aufstieg in Masjid?
Nein. Die soll ihn nicht dazu verbieten, wenn er in die zu Wissensunterrichten oder ähnliches gehen möchte, dass sie ihn ja nicht davor, dass sie ihm nicht verbietet, diese Wissensunterrichte zu besuchen. Denn wahrlich, wenn dein Mann die Wissensunterrichte besucht, dann ist es so, damit er seine Religion lernt, damit er das lernt, was von ihm verlangt wird. Und ebenfalls, wenn er seine Religion lernt, wird er in guter Art und Weise mit dir umgehen. Deswegen verbiete es ihm nicht, beziehungsweise lass dich erst gar nicht darauf ein, dass du deinen Mann versuchst, diese Art und Weise zu verbieten. Natürlich soll er auch Zeit verbringen mit seiner Familie, aber wie wir gesagt haben, alles im gesunden Rahmen. Ich sage diese Worte bitte bei Allah, so sind für mich und euch Vergebung, liebe Geschwister. Die Zeit drängt uns dazu, den Unterricht hier zu beenden. Wir werden inshallah, wenn es Allah so vorhergeschrieben hat, im nächsten Unterricht da weitermachen, wo wir heute aufgehört haben.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.